1, 2, 3, 4.
Wann einer du einer schrie einer?
Yes, das klingt doch ganz gut.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Michael Bauer. Hallihallo.
Grüß dich, Rudi. Hallo.
Michi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich: Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ja, es war eigentlich meine Bestimmung, sage ich jetzt einmal.
Wirklich wahr?
Ja. Ich war schon so immer der Klassenclown und der Klassensprecher und der eigentlich fehlende Kenntnis durch Schmäh versucht hat, wegzulachen mit den anderen, ja, mit den Entscheidungsträgern meistens.
Ja. Und da hat so viel Kenntnis gefehlt hin und wieder?
Es war eher bedingt durch Faulheit. Okay. Also ich habe mir gedacht, es ist ja, in der Schule wird es immer schwerer und sehr lange hat ein Tag vorher Lernen anfangen gereicht. Irgendwann dann nimmer und dann habe ich halt dann versucht, okay, noch einmal.
Du wolltest diesen Workflow beibehalten.
Genau.
Und dann hat es irgendwie, dann ist nur mehr der Schmäh geblieben, so als Rettungsanker.
Richtig. Also ich kann mich noch erinnern, bei meiner Matura zum Beispiel, habe ich so viel für Rechnungswesen und BWL gelernt, dass ich gar nichts für politische Bildung und Recht gelernt habe. Ich habe in der Handelsakademie maturiert. Und dann hat mich Gott sei Dank meine Lehrerin oder die Professorin damals gefragt über das Scheidungsrecht, wo ich so ein bisschen was mit, ich sage jetzt mal, normalem Hausverstand, man sich ja zusammenreimen kann. Und dann habe ich ja mehr oder weniger alle Fragen so zwischen 4 und 5 beantwortet. Also die hat gefragt, wie ist denn, wenn da Kinder sind und so weiter. Und ich habe so Antworten gegeben wie
laut.
Ja, da müssen sie sich halt einigen, die Eltern, oder immer das Beste fürs Kind und so ganz allgemeine Antworten.
Okay.
Und dann kann ich mich noch genau erinnern, ich habe so 7, 8 Fragen ungefähr genau mittig zwischen 4 und 5 beantwortet. Und dann hat sie eine längere Pause gemacht und hat überlegt, ob sie mir noch eine Entscheidungsfrage stellen soll. Und ich habe sie dann im Überlegen unterbrochen und gesagt, Frau Professor, also wirklich die letzte Frage, die wird jetzt aber zwischen 2 und 3 beantwortet. Also es war eindeutig. Ich finde, da sollten wir es, die anderen wollen auch noch drankommen. Und sie hat dann gesagt, Bauer, verschwind. Und hat mir 4 gegeben.
Und das war deine Matura?
Das war meine Matura-Prüfung.
Wow. Und aber du hast gemeint, du hast für die anderen Sachen so viel gelernt. Was heißt das? Also, hast du dann ein 1er oder ein 2er bekommen oder war das gerade halt ein 3er?
Noch schlechter. Rechnungswesen war ein 5er und BWL ein 4er. Also ich habe viel gelernt, aber schlecht. Auf einen 5er viel gelernt. Und lustigerweise, das kann ich jetzt auch noch sagen, bei meiner Nachprüfung, dann bei der mündlichen, habe ich warum auch immer vorher mit meinem Hackprofessor telefoniert. Und der hat mir dann jetzt nicht gesagt, was kommt, aber ich habe quasi gehofft, dass er mir was gibt, wo ich besonders gut bin. Es war ein Thema von, weiß ich nicht, 30 Seiten oder so. Und er hat dann gesagt, na, ich kriege das, wo ich besonders schlecht bin, was auch ungefähr 20, 30 Seiten waren. Und ich habe dann gegambelt und habe nur das gelernt, wo ich besonders schlecht war. Es ist gekommen und habe einen 2er auf mündlich.
Du Fuchs, ja, du.
Na, wenn er mich verarscht hätte, dann wäre es das gewesen. Dann hätte
ich
noch eine Runde gedreht.
Das heißt, du hast dann im Herbst die Matura gehabt und dann zu studieren begonnen.
Richtig, das habe ich dann auch relativ schnell abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass da mit Schmäh noch weniger geht. Da fehlt mir der direkte Kontakt zu den Professoren, zumindest am Anfang. Ich habe dann die dünnsten Bücher gelernt, das waren wieder die Rechtsbücher, und habe versucht, mir so viel wie möglich anrechnen zu lassen von der Hack, was irgendwie geht. Das war dann auch relativ schnell erschöpft. Dann habe ich noch versucht, ein Dreivierteljahr die Vorteile des Studentenlebens zu genießen mit irgendwelchen billigeren Eintritten und dann habe ich es zurückgelegt, dann war das auch erledigt.
Okay. Habe ich das jetzt verpasst? Welches Fach? Was?
Das war internationale Betriebswirtschaft, die ich studiert habe.
Auf der WU?
Mhm.
In der Alterngasse damals.
Na, das war gerade die Zeit, wo man so ausweichen musste. Ich habe im Kino eine Vorlesung gehabt und das war ganz merkwürdig.
Interessant.
Ja. Okay. Aber das war quasi so der Einstieg. Also ich habe immer viel mit dem Schmäh arbeiten müssen. Und dann haben wir eigentlich mein ganzes Leben lang die Leute gesagt, mach doch was draus. Und ich habe immer gesagt, na, was ist denn, wenn keiner lacht? Und irgendwann war ich dann bei einer, Coachin / Mentorin. Und die hat dann auf meine Angst, was ist, wenn keiner lacht, gesagt, was ist, wenn doch? Und dann habe ich gemerkt, aha, okay, da gibt es ja noch eine zweite Seite, weil wenn die lachen würden, die Leute, dann wäre das eigentlich das großartigste Gefühl, das ich mir vorstellen kann. Und dann habe ich irgendwann angefangen, TikTok-Videos zu machen. Und einen Monat später hat mich der ORF angeschrieben, ob ich nicht zum Casting kommen möchte für die ORF Comedy Challenge.
Ah ja, aber da liegen jetzt natürlich ein paar Jahre dazwischen. Nicht? Von Studienabbruch, sage ich jetzt einmal, zu diesem Treffen oder zu dieser Aussage von der Mentorin. Oder die war ja der Anlass dafür, dass du dann überhaupt angefangen hast.
Ja, mehr oder weniger.
Also da liegt noch, sagen wir mal, da liegen noch ungefähr 20 Jahre Berufsleben dazwischen. Yes. Erzähl mal ein bisschen, was da passiert ist.
Ich habe nach der Handelsakademie, nach der Matura, wollte ich Bundesheer machen, war aber dann untauglich. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben in den Prüfungen, bin leider nicht dran gekommen und habe dann angefangen mit meinen Eltern in einer kleinen Werbeagentur zu arbeiten, habe aber denen gesagt, okay, ich helfe ihnen irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr und dann schaue ich, dass ich selber Flüge werde. Aber
die Eltern haben eine Werbeagentur gehabt.
Eine Werbeagentur klingt jetzt größer, als es ist. Im Grunde war es nur ein Produkt, so ein Heftel, und ich habe da ein bisschen Grafik gemacht und ein bisschen den Eltern geholfen. Und bin dann ein Dreivierteljahr später zur Firma Ideal Standard gegangen. Das war ein Badezimmerhersteller, der Badewannen und Keramik und so macht. Als Marketing-Alleinunterhalter und als Assistent der Geschäftsführung.
Okay, das heißt, Alleinunterhalter ist in dem Fall so ein Begriff für, du hast die Marketingabteilung alleine bespielt,
sozusagen. Ich war die Marketingabteilung und wir hatten so wenig Budget, ich glaube, es waren irgendwie 30.000 Euro im Jahr, dass ich da vielleicht 5 oder 6 Printanzeigen ausgegangen sind und mehr nicht. Das ist ja eigentlich eine Bezeichnung einer Marketingabteilung unwürdig. Ja? Aber das war es im Grunde. Also das war, da hat mich dann irgend so ein Fachzeitungskeiler angerufen vom gelben Installateur und vom blauen Installateur, und die wollten dann, dass ich das neuerste Waschbecken dort bewerbe in der Zeitung. Das habe ich dann auch gemacht. Und Assistent der Geschäftsführung war eigentlich mindestens genauso groß der Teil. Habe halt dann dort Protokolle geschrieben und das war noch interessant. Bin nach Italien gefahren, die Werksführung machen mit lauter fremden Menschen, die ich nicht kannte. Also die haben dann quasi unter Sanitär-Großhändler-Einkäufern, haben die dann so 50, 60 Leute zusammengestellt in einem Bus. Und ich bin dann mit denen mitgefahren, der natürlich keine Ahnung hatte, wie man ein Waschbecken macht oder ein Klo. Ja, da machst du mehr oder weniger einen Gatsch und dann gießt du es in eine Form und dann brennst du es. Und so entsteht ein Klo.
Ah, wirklich?
Ja, so habe ich aber auch erst quasi während dem Vortrag mir dort angeeignet und habe das mit denen mitgelernt.
Warst du auch das erste Mal in dem Werk?
Ja, aber ich habe die Führung gleich gemacht. Super. Also ich sollte der sein, der mehr weiß wie die anderen. Habe vorher irgendwie 3 Zettel gekriegt und haben mir das dann angeschaut und gelernt. Und habe das scheinbar auch unterhaltsam gemacht, weil dort haben die 55-, 60-Jährigen, ich war damals, weiß ich nicht, 23, die waren begeistert von mir, die Damen vor allem. Ne? Die haben gesagt, machst du super und fleißig, wirklich? Der Burner, der macht das super.
Und die Firma war in Österreich, aber das Werk war in Italien. Und das Werk hat nur für die österreichische Firma produziert.
Oder auch für den tschechischen Raum und so weiter, weil das war eigentlich ein großer, die Firma heißt American Standard und ist ein riesen Börsenkonzern, kennt nur keiner. Und eben, die haben 3 Divisionen gehabt, einmal Lkw-Bremsen, einmal Fabrik-Klimaanlagen große, und die 3. Division war quasi Bäder, Heimbäder. Ja, und diese 3. Division war eben da in Österreich, und ich habe für die Führung und dann eine Zeit lang gemacht. Habe das, glaube ich, in Summe dann 3 oder 4 Mal gemacht, weil ich so gut angekommen bin und habe dann denen Leuten erklärt, wie man eine Badewanne zum Beispiel macht, ist auch interessant. Eine Badewanne wird zum Beispiel tief gezogen. Das heißt, du hast eine Form, eine Negativform von der Badewanne, da kommt eine Platte drüber, die wird erhitzt, und dann wird das so reingesaugt.
Okay.
Nach unten.
Kann ich ungefähr vorstellen, glaube ich. Okay. Interessant.
Ja. So macht man Badewannen.
Verstehe.
Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, bis dann ein neuer Chef gekommen ist und der dann gemeint hat, dass er meine Stärken absolut erkennt, weil er wollte mich ins Telefonservice stecken, dass mich den ganzen Tag irgendwelche grantigen Installateure anrufen und sagen, hier ist eure Lieferung, das passt nicht, das Kibbeln. Ja, und ich habe mir dann gedacht, der bin ich nicht.
Verstehe.
Da bin ich etwas falsch eingesetzt, wollte mich nicht anfahren lassen, weil da natürlich im Regelfall gelernte Installateure sitzen, die mit den anderen Installateuren am Telefon, der anruft, auf Augenhöhe reden kann, und nicht ich. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug gehabt. Und bin dann weggegangen und bin zum Baumax.
Ah ja, also du warst sozusagen im Baumarktgewerbe, also weil das, diese Bäder und Waschbecken und so weiter, das ist ja im Grunde auch so Baumarkt-Stuff, sage ich jetzt mal.
War artverwandt, ja.
Okay. Und warum eigentlich genau diese Branche? Einfach so, hat sich ergeben.
Hat sich ergeben, das waren die ersten, die mich genommen haben. Auch beim Baumax, das war ein Zufall. Ich habe eine eine Stellenanzeige gesehen, habe mich beworben, bin hingegangen, der hat mich gern gemacht. Ich habe gesagt, ich habe grob eine Ahnung von dem, was ich da machen werde, aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Der hat gesagt, mir gefällt deine Ehrlichkeit, und dann habe ich angefangen. Und dann hat er gemerkt, ich habe nicht gelogen, sondern ich habe wirklich keine Ahnung. Und dann war ich, das war vielleicht auch ganz interessant, in der Mitte zwischen der Grafikabteilung, der dir das Flugblatt layoutet, und dem Einkäufer, der Produkte nominiert für dieses Flugblatt. Und der Grafiker hat immer gesagt, wir müssen zwei Artikel streichen, weil wir können die nicht, das ist eh schon so klein alles, und da kriegen wir nicht noch mehr Zubehör und sonstige Sachen rein. Und der Einkäufer hat gesagt, wir brauchen noch 4 Badewannen extra, die wir dort bitte hintun. Und ich war immer in der Mitte, und die haben sich immer gestritten.
Okay, das war schlichten.
Auch ein ziemlich spannender Job. Ja, genau. Ich habe da meine Frustrationstoleranz erweitern dürfen.
Okay. Also es klingt ein bisschen so, als wären das halt so Jobs gewesen. Hast du zu dieser Zeit bereut, dass du nicht fertig studiert hast oder irgendwas anderes gemacht hast?
Eigentlich nicht, weil ich habe meinen Chef gesehen, was der so macht. Der ist halt einfach nur in einem schöneren Auto, aber eigentlich zur selben Firma gefahren und hat sich dann auch von dem Großhändler irgendwie zur Sau machen lassen müssen. Und okay. Aber das Glück gehabt, dass er dann seine Mitarbeiter natürlich auch anfeuern hat können. Also er hat es nicht bei sich behalten müssen, sondern hat den Frust auch weitergeben können. Das war schon schön, aber wäre für mich nicht Anreiz genug gewesen, dass ich noch 5 Jahre studiere. Also das nicht.
Okay.
Dafür war ich dann zu faul.
Ja. Aber du warst also in der, sagen wir mal, unter Anführungszeichen Baumarktbranche.
Ja.
Und das ist mal für ein paar Jahre so gegangen, kann man so sagen?
10 Jahre.
Zehn Jahre.
Das war lange. Es hat sich alle 2 Jahre was getan. Ich bin dann vom Flugblattmenschen zum Werbeleiter Stellvertreter, dann zum Werbeleiter, dann zum Grafikstudioleiter, und dann bin ich gegangen. Dann haben wir den Baumarkt so weit gehabt, dass er in Konkurs gegangen ist. Aber ich bin 2 oder 3 Jahre, bevor es soweit war, war ich schon weg. Also ich war nicht der, der das Licht abgedreht hat, sondern war schon vorher.
Und dann, nehme ich mal an, kommt irgendwann jetzt einmal diese Supermarktkette, die man nicht sagen darf, wie du im Programm ja so aufmerksam betonst, weil dir ansonsten die Jürg-Karte entzogen wird.
Absolut korrekt. Da habe ich große Angst davor, weil ich fleißig am Ös sammeln bin.
Verstehe.
Und da möchte ich natürlich nicht.
Okay. Ich frage mal, wie es ist. War dann die nächste Station war schon Billa.
Ich wollte gerade sagen, es reimt sich auf Chinchilla, aber es war Billa. Ja, ich bin gewechselt zum Billa Osteuropa.
Ja, das kommt ja so vor bei dir im Programm.
Ja, es ist nur ein bisschen abgeändert. Also im
Programm. Okay, dann erzähl mal. Du kannst erzählen eigentlich, was du willst, aber die Version vom Programm geht ja so, dass du dann ganz hinten irgendwo dein Büro hast.
Das stimmt.
Und du bist zuständig, glaube ich, für Tierfutter.
Osteuropäisches Hundefutter, genau.
Hundefutter, ja, genau. Jetzt sag, was davon stimmt und was nicht.
Stimmen tut, dass es ein sehr langes Gebäude ist und wir ganz hinten waren. Also wir waren im ältesten Teil, da wo der Herr Vlaschek damals den Billa gegründet hat.
Wirklich?
Ja.
Also war schon wieder kultig eigentlich, oder?
War kultig, aber es war zu grindig, um kultig zu sein. Also es war nicht, oft wenn du wohin kommst, du merkst, ist es absichtlich grindig oder ist es einfach nur grindig. Und dort war es damals so ein bisschen es war einfach alt. Es war sehr alt.
Ich finde, das ist oft nur so ein kleiner Exkurs, das ist oft das Problem bei Bobo-Lokale, oder? Dass man nicht weiß, ist es absichtlich oder
richtig
grindig. Aber egal. Bei euch war es unabsichtlich.
Unabsichtlich, teilweise gewollt, weil natürlich die Kollegen aus den Ländern auf Besuch gekommen sind. Und dort schaut es natürlich teilweise noch ärger aus, aufgrund natürlich, dass die Länder noch nicht so weit entwickelt waren damals. Und auch das Einkommensniveau ein ganz anderes ist. Und da war dann eben die Aussage, na gut, bei uns kann es nicht ausschauen wie im Glaspalast, wenn die Leute quasi aus Prag und aus Bratislava kommen, da kann es nicht bei uns ausschauen wie.
Aber es ist natürlich eine Ausrede, aber
irgendwie Ausrede, so aber schlecht. Hat auch
stimmt, das stimmt da irgendwo,
teilweise.
Ja. Genau. Okay. Damit nicht ausschaut, dass im Westen das ganze Geld verprasst wird, muss es ein bisschen down to earth sein.
Richtig. Das war auch, weil die komplette Führung und so, das waren alles Leute aus Osteuropa. Also der oberste Chef war ein Pole und war dann Geschäftsführer, war ein Österreicher. Aber das war eh gut, das hat eh alles gepasst. Es war immer nur blöd, weil natürlich, das stimmt auch, in diesem langen Gebäude waren dann eigentlich die 90% Abteilungen österreichische Abteilungen. Und die sind natürlich an der österreichischen Unit gehangen. Und wenn du quasi im Haus weitergegangen bist, da hast du schon gemerkt, dass du ein bisschen angeschasselt wirst, mehr oder weniger. Also im Vergleich zu unseren Kollegen in den Ländern war es gut, im Vergleich zu allen anderen, die du jeden Tag siehst, war es ein bisschen unterm Standard.
Wie also, groß? Also, sorry.
Das stimmt, das lange Gebäude. Ja. Es stimmt auch, dass ich für Osteuropa tätig war. Es stimmt nicht, dass ich Hundefutter-Einkäufer war. Ich war in der Marketingabteilung.
Ah ja, okay. Ja. Also im Grunde Marketing ist eigentlich so ein bisschen dein Gebiet, dann kann man also sagen.
Ich würde fast heute sagen, ich habe ein bisschen was gelernt in 20 Jahre Marketing, ja genau.
Das ist doch gut. Mhm. Ja, und das, wie soll man sagen, da kommen wir später noch dazu, das spiegelt sich ja mittlerweile auch in deinem kometenhaften Aufstieg wieder. Ne? Aber bleiben wir noch schnell beim Bilder. Wie groß war die Abteilung ungefähr?
Wir haben gehabt circa 60, 70 Mitarbeiter.
Doch. In dieser Abteilung?
Ja, die Abteilung ist ja quasi alle, die für Osteuropa tätig sind. Und wenn du dir vorstellst, es hat jetzt gegeben, zum Beispiel in Tschechien, da gibt es ja Einkäufer, die das tschechische Hundefutter jetzt tatsächlich eingekauft haben. Und dann hat es aber bei uns eine Abteilung gegeben, die quasi eine Sorte Hundefutter gekauft hat, die es aber auch in Tschechien und in Kroatien und in den anderen Ländern gegeben hat. Also quasi übernationaler Einkauf war dann für uns, für ganz Osteuropa. Und da hat es dann natürlich Einkäufer gegeben, da hat es einen Vertrieb gegeben, da hat es Leute gegeben, die sich um die Kassensysteme gekümmert hat, Marketing und so weiter. Also quasi eine ganze Unit gespiegelt.
Mhm, verstehe. Ja. Okay. Und wie oft sind dann tatsächlich so Besuche aus Osteuropa gekommen?
Also wir haben gesagt, dass wir im Idealfall wäre gewesen, dass wir 3 Tage die Woche weg sind vom Büro, so oft. Also
dass ihr nach Osteuropa fahrt.
Natürlich, dort sind ja die Märkte. Es macht ja viel mehr Sinn, dass du den Billermarkt anschaust, weil über das redest du ja. Mhm. Weil oft machst du alles richtig. Die Deko hängt, die Aktionen hängen und in dem Markt ist einfach irgendein Problem. Also sich die Kühlschränke funktionieren nicht und die ganzen Waren sind warm oder es riecht komisch oder der Marktleiter ist unfreundlich. Dann kannst du das natürlich leichter feststellen, wenn du vor Ort bist. Ne? Weil wenn der kommt, der kann da alles erzählen, wenn der dich besuchen kommt. Natürlich. Deswegen waren wir viel öfters dort. Und das Ziel war immer, Montag und Freitag sind Bürotage und Dienstag bis Donnerstag waren Reisetage. Und da gab es dann Autoländer, Slowakei und Tschechien waren Autoländer und Bulgarien, was war noch, Ukraine, das waren Flugländer. Russland haben wir auch gehabt.
Okay.
Russland, Ukraine.
Und wie oft seid ihr dann tatsächlich dorthin gefahren? Es war wahrscheinlich viel weniger, weil du sagst, geplant wäre es gewesen.
Ja, ich habe versucht, das auf ein Minimum zu reduzieren, weil es oft sehr ernüchternd war. Du bist dann dorthin gekommen und entweder haben die Kollegen vergessen, dass du kommst. Das war immer sehr ernüchternd, obwohl du 4 Bestätigungen hast. Oder es war dann kein Zimmer gebucht, du hattest kein Besprechungszimmer und musstest dann am Arbeitsplatz im Großraumbüro neben demjenigen sitzen. Also das war sehr ernüchternd. Ich habe dann versucht, am Schluss das auf 6-7 Besuche pro Jahr runterzudrehen. Okay. Also deutlich.
Ich hätte jetzt genau das Gegenteil vermutet. Ich hätte mir gedacht, man reist dort ja gern hin, weil man dann sicher hofiert wird, weil du dann sicher nach Westeuropa reportest, wie das dort läuft und so weiter. Aber die haben sich einfach nicht besonders für anderen.
Das Thema ist ja, weißt du, was eine Matrix-Organisation ist? Eine Matrix-Organisation bedeutet, es gibt einen Geschäftsführer im Land, der die Marketingabteilung in Tschechien zum Beispiel bezahlt und der die auch raushauen kann, die Leute. Und dann gibt es unsere Abteilung in Österreich, die Marketingabteilung, die denen fachlich vorgesetzt ist, aber nicht disziplinär. Das bedeutet, wir können von denen zwar viel verlangen den ganzen Tag, aber am Ende des Tages, die Hand, die sie bezahlt, sitzt im Land. Mhm. Und wenn der Geschäftsführer gesagt hat, wir machen B und wir haben gesagt, wir machen A, dann haben wir B gemacht.
Ja? Okay. Mhm.
Und das war natürlich auch sehr frustrierend, weil du bist dann hinkommen und er hat gesagt, ja, leider, er hat jetzt keine Zeit, der Geschäftsführer hat ihn gerade abberufen, whatever. Genau. Dann.
Okay, das heißt, du hast im Grunde nur gestört dort.
Ja, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich dort störend war. Ja? Oder nervig, weil du wolltest ja auch immer was von denen.
Ja.
Du bringst dann immer mit eine 9-Punkte-Agenda und versaust dem eigentlich den ganzen Tag und willst nur Sachen von dem, ne? Sonst hätte er eigentlich arbeiten können, wenn du nicht kommen würdest.
Verstehe. Okay. Aber es war ein Job, ne?
Und es war ein Job.
Auch,
weil du vorher gesagt hast, das klingt ja so wie ein Nebenjob. Es war auch mein Hauptjob. Also ich habe keinen anderen gehabt. Es war nur das.
Ja, habe ich das gesagt?
Es hat so geklungen, wie wenn das ja alles eigentlich so komisch, also so wie ein Nebenjob. Ich hätte es gerne als Nebenjob gehabt, aber es war leider alles mein Hauptberuf.
Das klingt schon, ich finde, das klingt total nach einem Beruf. Und eigentlich sogar noch einem sehr straight da auf jeden Fall. Und
aber jetzt weißt du auch, warum ich da nicht so sehr reingepasst habe. Also ich war immer der Fremdkörper da drin. Ja. Ich habe natürlich mir die Leute angeschaut wie Charaktere. Mhm. Ja? Der geht lustig, der zwinkert lustig, der schnupft jetzt zum 15. Mal. Solche Dinge sind mir aufgefallen. Mich haben dafür die Zahlen auf dem Chart eher weniger interessiert.
Ja, okay. Und das kommt ja auch vor im Programm. Ne? Es kommen ja verschiedene Figuren auch aus der Zeit vor.
Ja.
Hast du dir das in dieser Zeit bewahren können, dieses, hast du gesagt, Klassenkasperl oder dieses humorige, sage ich jetzt einmal?
Ja, das kriege ich auch nicht raus. Also das hat jede Firma quasi gratis dazu bekommen. Und bei meiner letzten Station, die war ja dann der Jö-Bonus-Club. Und beim Jö-Bonus-Club ist das auch, habe ich gefühlt, das erste Mal tatsächlich geschätzt worden. Also das war schon auch, wie soll ich sagen, es war oft, manchmal war es zu viel. Ja, wo ich dann schon
wirklich bist du zu
einer halben Stunde mittags, nein, nicht zu viel geschätzt, sondern es war dann einfach zu viel Comedy und zu viel Schmäh für uns schon.
Verstehe.
Weil du hast eine halbe Stunde Mittagspause, der Geschäftsführer kommt vorbei und sieht halt, dass wir Spaß haben und lachen, was ja okay ist. Aber wenn er eine Stunde später noch einmal vorbeigeht und wir sitzen noch immer dort, dann hat er halt logischerweise und verständlicherweise irgendwann kurz was gefragt oder so. Und dann haben wir alle gewusst, okay, wir müssen jetzt aufstehen. Aber da ist das quasi geschätzt worden. Da war das quasi Teil meiner Fähigkeit, dass ich die Leute zusammenhalte. Ich war überall angesehen, kann man mehr oder weniger sagen, und habe halt sowohl mit dem IT-Menschen als auch mit dem Buchhalter als auch mit dem Kundenbetreuer ein gutes Auskommen gehabt. Und das war dann oft auch so, wenn die dann intern irgendwie Unstimmigkeiten hatten, dann war ich halt oft auch der Vermittler und so weiter. Also das hat jetzt nicht nur Nachteile gehabt. Mhm. Und natürlich fachlich habe ich dann dort geschaut, dass die Leute ihre Briefe bekommen vom Bonusclub.
Sehr gut. Okay. Mhm. Da gibt es sogar eine Schneekugel
im Regal. Ja, die kriegt man nur, wenn man besondere Verdienste hat oder geht.
Nein. Ah, verstehe. Und du bist gegangen.
Ich bin gegangen und deswegen, glaube ich, habe ich die Kugel gekriegt. Ja.
Ich werde das vielleicht fotografieren und dann zu den Bildern auf Facebook und Instagram stellen. Es ist eine Schneekugel mit einer Jö-Bonus-Card drinnen.
Genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, sogar irgendeine ganz tolle Wiener Handarbeitsmanufaktur. Steht dann unten drauf. Da kann man dann auch gleich ein bisschen Werbung machen, wenn man möchte. Es ist irgendwas ganz was Feines und deswegen war es bei uns auch immer eine Auszeichnung, wenn man das kriegt. Also wir haben zum Beispiel einmal ein internes Pokerturnier gemacht bei irgendeinem Firmen-Event und da hat es dann auch der Gewinner dann auch so eine Kugel bekommen.
Okay.
Also es war schon ein gewisses Prestige bei uns intern, weil es, ich glaube, auch nicht billig ist. Also die ist wirklich handgemacht.
Ich finde sie sehr schön. Ich habe ja ein bisschen eine Beziehung zu Schneekugeln dadurch, dass ich die bei Wir sind Kaiser so lange
abserviert
habe.
Ja.
Ja, wahrscheinlich.
Es gibt ja von Jö und die Kaiserkooperation, das ist ja von Anfang an quasi.
Genau. Mhm.
Ich glaube, daher kommt das auch.
So, natürlich, genau.
Also,
echt klar.
Vielleicht wirst du die Baugleiche schon oft in der Hand gehabt haben, nur mit was anderem drinnen. Aber ansonsten
bei uns waren sie ein bisschen kleiner oder sind sie ein bisschen kleiner. Mhm. Aber ansonsten fast gleich, auch rund. Und.
Aber es dürfte vielleicht sogar dieselbe Manufaktur gewesen sein.
Das kann gut sein.
Also die unbedingt nochmal angreifen, weil dann ist auch gleich mehr wert. Wenn ich die irgendwann verkaufe auf eBay, kann ich sagen, Rudi Schöller hat es in der Hand gehabt.
Ja,
der greifst
mir an und du probierst es.
Der Investigativjournalist.
Ich greife es an und du probierst es, okay?
Sehr gerne.
Und dann kannst du mir ja sagen. Wie war es dann? Wann war dann dieser Moment, wo diese, war das ein Coach oder was war das eigentlich?
Es war eine sehr lebenserfahrene Bekannte. Also unsere Kinder haben gemeinsam Fußball gespielt im Fußballverein. Mhm. Und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und sie hat dann gesagt, sie ist Unternehmensberaterin und ob wir uns einmal zusammensetzen wollen. Dann war ich ein paar Mal bei denen im Haus und dann ist das mehr oder weniger, die investiert sehr viel Zeit und Geld in ihre Weiterbildung, psychischer und körperlicher Natur. Und die hat mir dann quasi gratis davon was abgegeben und die Gespräche waren einfach sehr gut. Ja, und da habe ich immer gesagt, du, da habe ich ein Problem, da weiß ich nicht weiter. Mhm. Und die war halt 15 Jahre älter oder ist 15 Jahre älter ungefähr wie ich und hat mir dann immer mich beraten. Und das war eines von denen, weil sie gesagt hat, du, zwischen der Zeit zwischen Billa und Baumax, also Baumax und Billa, ich bin ja von Baumax zum Billa gegangen, hatte ich auch schon so eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt eigentlich, was will ich? Es hat mich so ein bisschen schon, ich habe das schon so ein bisschen hinterfragt, dass ich gesagt habe, ist das wirklich alles, ja, dass ich da jeden Tag in ein Büro fahre und eigentlich ist wurscht, was ich mache und das ist ja nicht das, wo ich mich jetzt berufen dazu fühle. Und dann war ich, kann mich noch erinnern, war ich 3 Tage lang auf einer Hütte im Burgenland mit dem Menschen, der meinen Coach gecoacht hat, also dem habe ich dann noch quasi Geld dafür zahlt. Und da habe ich dann 3 Tage lang nur über meine Zukunft, über mich gesprochen, was sehr anstrengend war. Aber damals ist schon rausgekommen, das war 2015 oder so, dass ich eigentlich Kabarettist werden sollte. Weil das
wirklich
ist, ja. Nach all dem Reden und dann haben wir gesagt, was soll es werden? Geht es in Richtung Kabarett? Geht es in Richtung selbstständig machen mit irgendwas anderem? Ja, was kann ich wirklich? Was will ich wirklich? Und da ist immer wieder dasselbe rauskommen.
Wie geht sowas für sich? kann, also nur so ganz kurz, man ist 3 Tage auf einer Hütte und
ich habe zum Beispiel eine sehr coole Übung gemacht, wo er gesagt hat, also das Lustige ist, er sagt ja Dinge und du hast ja keine Ahnung, warum der das sagt und was der da sieht und ob er was sieht. Aber eine Übung, wo ich mich noch sehr genau erinnern kann, war zum Beispiel, dass er gesagt hat, Versuch, da war viel im Freien und viel, also angefangen hat es einmal so, dass er gesagt hat, wie viel Geld magst du denn ausgeben in den 3 Tagen? Also was willst du denn essen, wie willst du dich verpflegen? Und dann, er hat gesagt, er macht alles mit. Also ich hätte jetzt sagen können, ich möchte 20 Euro und wir trinken nur Wasser und essen Mehl oder so. Wäre das ein Extrem gewesen. Oder ich sage, ich will 500 Euro ausgeben und wir machen dort Fressfestival. Ich habe eigentlich dann spontan dort im Billa oder Spar oder wo wir dort gestanden sind, entschieden, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich jetzt in den 3 Tagen nur Sachen essen, die auch wirklich aus der Erde erwachsen. Also relativ gesund und Wasser und Tee trinken und so viel. Hat er natürlich mitgemacht, hat sich gefreut. Und dann waren wir eben viel draußen und eine dieser Übungen war eben, dass er gesagt hat, versuche in möglichst geraden Linien zu gehen, lass deinen Blick schweifen und dort, wo dein Blick stehen bleibt, wenn du irgendwas siehst, einen Baum, einen Strauch, irgendetwas, dort versuchst du möglichst einer geraden Linie hinzugehen, also wenn ein Hindernis ist, ein Strauch, ein Busch, ein Berg, versuch da drüber zu gehen, durchzugehen, möglichst einer geraden Linie hin und dann bleibst du dort so lange, wie du möchtest, du kannst das angreifen, dran riechen, anschauen und dann lässt wieder deinen Blick schweifen und machst dasselbe nochmal. Und das habe ich 3 Stunden lang gemacht. Okay. Am Anfang kommst du vor wie ein riesen Volltrottel, weil du nicht weißt, was du da tust und wozu du das tust. Mhm. Und irgendwann, ich habe dann angefangen, so Entdeckungen zu machen. Also eine Sache war zum Beispiel, ich bin dann durch so ein Gestrüpp durchgegangen, was ich ja normalerweise nie machen würde. Und dann habe ich gesehen, dass das innen hohl ist. Also ich konnte aufrecht drin stehen in dem Ding. Und dann ist ein Sonnenstrahl hineingetaucht in das Ganze. Es hat dann ausgeschaut wie in einem Märchen. Und dieser Sonnenstrahl ist gefallen auf eine einzige Rose, die da mittendrin gewachsen ist. Eine rote Rose, richtig groß, faustgroß. Und die ist da mitten in dem Gestrüpp gewachsen. Das einzige Blume, sonst war alles grün. Und eine rote Rose war da drinnen und da ist ein Lichtstrahl draufgefallen.
Ein poetisches
Bild. Richtig arg, ja. Und dann, natürlich habe ich mir damals damals war so ein bisschen dieses, so ein bisschen auch komplex behaftet und ich bin nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schlank genug, war damals auch viel das Thema. Und diese rote Rose ist gewachsen neben einem unscheinbaren Unkrautstrauch, das habe ich jetzt so definiert für mich. Und das war zum Beispiel ein Moment, wo ich gelernt habe, die sind einfach da nebeneinander und die tun sich nichts. Das Schöne und das Nicht-so-Schöne und das ist beides in Ordnung und die Sonne strahlt und die Vögel zwitschern und es ist alles gut eigentlich. Und den ganzen Stress, den du da machst, der ist nur in deinem Schädel, Alter. Habe ich mir da gedacht. Und solche Momente hast du halt dann und über die fragt er dich dann. Ne? Und so kommst halt dann
schon,
weiter.
Schon gut, aber ich meine, natürlich kann man jetzt auch hinterfragen, was wäre gewesen, wenn diese Rose und dieser kleine Strauch oder was da daneben war, was wäre, wenn das nicht da gewesen wäre? Ich meine, das hat ja nicht der Coach hingepflanzt.
Aber ich hoffe nicht, wenn er es hingepflanzt hat, war es saugut.
Aber er bringt dich halt dazu, solche Dinge zu sehen und zu deuten irgendwie. Genau. Okay, witzig.
Ja, und halt viel, wie soll ich sagen, wir haben viel gesprochen. Ich habe es auch cool gefunden. Er war, ich glaube, er hat, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, weil ich so wenig kirchlich involviert bin, aber er hat, glaube ich, Theologie studiert und hat in den ganzen 3 Tagen kein einziges Mal mit mir von sich aus über Gott gesprochen. Also der hat mir das auch nicht aufgezwungen oder so, das habe ich auch sehr angenehm empfunden. Und ja, er stellte halt dann viele Fragen oder du machst halt lauter Dinge, die sehr ungewöhnlich sind. Also der schaut dich halt dann einmal eine Dreiviertelstunde an und sagt nichts und du sollst den Blick halten und so und du denkst, okay, boah, was mache ich da jetzt? Ja, also es war schon sehr, sehr zehrend. Am Schluss war ich immer todmüde, fertig im Bett, bin viel gegangen und du hast halt keine Ablenkungen, kein Handy und du denkst die ganze Zeit über dich nach. Was will ich wirklich? Was sind deine Ängste? Was ist, wenn dich wer verurteilt oder ist es schlimm, wenn irgendwer sagt, das ist aber voll deppert, du bist total unlustig. Was ist dann, ja? Höre ich dann auf? Oder mache ich weiter? Oder hat eigentlich derjenige, der das selber sagt, das Problem? Und weiß es nicht, ja? Das sind alles das so Dinge. Das
ist sehr spannend eigentlich, ja.
Weil du weißt es ja selber, wenn du dich auf eine Kabarettbühne stellst oder auch die die Videos, wo ich dann wahrscheinlich, wo wir eh noch dazu kommen, das ist schon ein bisschen ein Angriff oder ein großes sich ja, angreifbar sicher. Machen.
Ne? Man, du stößt ja mal aus oder du genau. Ja, genau. Also du machst, ja, klar, du
zeigst mich frei zum sie, Abschuss ja. Und hoffe, dass die Leute das Gewehr wegpacken und mich streicheln. Das ist eigentlich so
die Kurzversion
davon.
Ganz ja. Gut eigentlich, ja. Ja. Also man hofft eigentlich, dass das Gewehr gar nicht ausgepackt
wird. Genau. Ne? Ich hoffe, dass mich alle lieb haben und es wird mir nicht gelingen, dass mich alle lieb haben. Es ist so.
Ja, genau.
Ja. Wie es auch mir nie gelingen wird, dass mich alle nicht mögen. Das muss man auch dazu sagen. Weil das ist nämlich immer
genau. Da bist ganz
die Kehrseite der Medaille. Ja, ja.
Na,
gib mir Mühe, sagen wir so.
Ja. Na, was wollte ich jetzt sagen? Das war 2015, sagst du.
Ja.
Und wie hat der dir dann vermittelt, um nur kurz bei dem zu bleiben, dass es eigentlich Kabarett wäre, was du machen könntest oder solltest?
Na, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, aber wir haben dann so Übungen gemacht, wo er mir schon Fragen gestellt hat zur Zukunft und sagt, schau, du bist jetzt daheim, du hast jetzt eigentlich keinen Stress, du kannst jetzt frei wählen, du bist im besten Alter, was willst du machen? Welche Möglichkeiten gäbe es denn da? Ne? Und dann habe ich halt 5, 6, 7 Sachen aufgeschrieben und ich glaube, eines davon war halt dann Kabarett, ne? Oder Komiker oder einfach mit dem, dass ich lustig bin und mit dem, dass ich gerne Leute unterhalte, gern mit Leuten rede, gerne irgendwo deppert, was eine sagt oder weißt du, wenn es halt dann auch diese Kochshows oder irgendwas siehst, wo du denkst, ja, es ist super, aber eigentlich das kennt ihr
ja.
Und das wäre eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Genau, und das habe ich dann aufgeschrieben und dann habe ich in den Übungen wahrscheinlich immer versucht, davon wegzurennen und ja, nicht das auszuwählen, sondern alles andere zuerst. Und der hat mich dann eben über die 3 Tage dorthin gebracht, dass ich sage, du, ich kann ja auch nachher sagen, ich traue mich noch nicht, das ist ja in Ordnung, oder ich bin noch nicht bereit, aber das wäre es eigentlich. Eigentlich wäre es das. Und dann hat sich eben noch in den Jahren relativ viel getan und verändert, bis ich dann gesagt habe, ich traue mich jetzt.
Okay, aber eigentlich war es damals auch für dich schon klar, dass du es möchtest, du hast dich nur noch nicht getraut.
Es war damals für mich klar, dass es das Richtige wäre und dass es eigentlich das ist, was ich schon die ganze Zeit hätte machen sollen. Aber ich habe halt dann Ausreden gehabt. Ich habe gesagt, na gut, ich bin kein studierter Schauspieler. Wie sollen mich die Leute witzig finden, wie der Nevarani und der Viktor Gernot groß geworden sind? Das war halt noch eine andere Zeit. Jetzt gibt's schon so viele. Mit Social Media soll ich da wirklich anfangen? Es gibt schon so viele. Ja, warum sollen die Leute gerade über mich lachen? Alles diese eigentlich Selbstzweifel / Ausreden.
Ja, verstehe. Und dann ist in diesen Jahren, in denen du beim Biller warst, ist dann einiges passiert, vielleicht auch private Natur, keine Ahnung. Und dann hat es plötzlich genügt, dass eben diese Frau, von der du erzählt hast, ein paar Mal mit dir spricht und dann zu dir sagt, was ist, wenn sie doch lachen? Und das war so der springende Punkt für dich.
Das war mitbegleitend, also es hat sich mehr getan als das, weil die hat das, also für die war das, die habe ich vor 2015 kennengelernt, für die war das sowieso schon klar, ja, dass es in die Richtung gehen muss. Aber es hat sich dann insofern verändert, dass ich eine neue Frau an meiner Seite hatte oder habe seit 7 Jahren. Und die hat halt einen neuen Aspekt mit reingebracht. Die war halt dem offen gegenüber und hat gesagt, na ja, aber du kannst eh noch länger wegrennen davor, wenn du magst. Aber irgendwann vielleicht bist du dann so weit und magst das probieren. Sie wird mich unterstützen. Wir schaffen das. Wir kommen auch mit einem Gehalt durch und so weiter. Und wenn du auf einmal so ein Umfeld hast und natürlich die Kinder sind immer größer geworden. Ich habe gemerkt, mein Sohn ist dem auch, obwohl es ein bisschen unangenehm ist, aber trotzdem, der hat ja auch gemerkt, dass das das ist, was ich wirklich machen möchte. Und wenn du dann auf einmal Unterstützung erfährst und diese Seite, was, wenn doch wer lacht, immer größer und stärker wird, dann bist halt irgendwann so weit, dass du sagst, okay, ich halte das aus, auch wenn jetzt der Peter Schellingham aus Graz an der irgendwas sagt, dass ich scheiße bin, dann halte ich das aus. Ja? Oder irgendwelche Leute mit anonymen Nicknames. Und es ist wirklich, ohne es jetzt verschreien zu wollen, aber es hält sich echt in Grenzen aktuell. Ja? Es ist minimal, dass mir Leute sagen, das ist echt unlustig, das ist wirklich schlecht, das wird vielleicht noch kommen, weil ich noch zu klein bin, vielleicht ab 500.000 Follower oder so. Oder wenn es in die Millionen gehst, falls ich das jemals erreichen sollte, ist es ja dann zwangsläufig aus meiner Sicht so, dass es Leute gibt, die einfach weniger stark mit dir verbandelt sind.
Natürlich,
ja, und die sagen dann schneller, dass du Arsch bist. Ja,
natürlich, aber du hast natürlich auch eine 10-mal dickere Haut, weil du ja 10-mal mehr Follower hast und du weißt ja, dass alle die das gut finden.
Ja.
Eben. Momentan hast du 50.000 ungefähr?
Ja, also je nachdem, auf TikTok glaube ich sind es 54.000 und auf Instagram sind es 26.000, sowas in der Größenordnung.
Mhm. Ja. Wann hast du dein erstes Video gepostet?
Am 9. Juni 2022.
Und da ist ja dann nicht so viel Zeit vergangen in der Zwischenzeit, ne? Also ja. 9. Juni ist, man könnte sagen, es sind ein Dreivierteljahr. Wir haben jetzt der September 23,
ja.
Ist ein Jahr ja, und 9 September. Monate.
Ja.
Ja. Ist es von Anfang an stetig bergauf gegangen oder hat es so Punkte gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, jetzt habe ich einen Nerv getroffen oder so?
Ja, also es ist auf keinen Fall linear, das Wachstum. Es ist immer, du hast ein paar Videos, die überdurchschnittlich gut sind und die hauen da dann die Follower dazu. Es passiert ewig nichts. Mhm. Gefühlt ist jetzt seit 20, 30, 40 Videos gar nichts. Und dann ist halt das 42. oder erst das 53. oder das 78. Du weißt das nicht. Du darfst es ja auch meiner Sicht auch nicht deswegen machen, sondern du musst es deswegen machen, weil du was lustig findest und weil du das Gefühl hast, du kannst irgendwie Leuten einen schönen Tag schenken oder einen kurzen Moment. Mir schreiben ganz viele Leute, im Moment habe ich wenig zu lachen und du bist das Einzige, wo ich im Moment drüber lachen kann oder du hast mir meinen Tag schöner gemacht, obwohl ich gerade im Krankenhaus liege oder sonst was. Und das darf man halt auch nicht unterschätzen, dass es schon eine Art Sozialberuf auch ist, ne? Also für die meisten ist es ein kurzer Lacher irgendwo unterm Tag, aber für manche wenige ist es vielleicht auch einer der wenigen Kontakte, die man so hat. Und ich versuche halt auf wirklich alles zurückzuschreiben, wenn es sich irgendwie zeitlich ausgeht. Jetzt geht es im Moment gerade wieder. Aber wenn ich dann mehr Auftritte habe und so weiter, wird das sicher weniger werden. Aber ich versuche halt, dass jeder auch eine Antwort bekommt. Und oft entstehen da auch lustige Gespräche, lustige Situationen.
Ja. Ja, das fällt generell auf bei dir, speziell auf Instagram, dass du fast auf jeden Kommentar antwortest eigentlich.
Ja, das ist immer große Mühe, weil ich finde, die Leute schenken mir auch ihre Zeit und ich bin ja nichts Besseres oder nichts anderes, sondern bin nur quasi der den Schmäh halt quasi macht oder das Video macht. Und aber deswegen haben sie auch, finde ich, eine Antwort verdient. Ich schreibe halt nicht auf alles zurück, wenn jetzt irgendwer, also ich, sag mal so, ich halte zwar Negativität jetzt besser aus, glaube ich, aber ich muss mich jetzt auch nicht absichtlich drin wälzen oder so. Also wenn jetzt irgendwann was kommt, wo ich finde, das ist überhaupt nicht so, das ist völliger Schwachsinn, was da jetzt steht, dann brauche ich da jetzt nicht auch noch in große Diskussionen steigen, weil das ist, ich sehe es viel in so ORF-Foren oder in Standard-Foren, es ist sehr, sehr schwierig bis unnötig, den anderen versuchen, von der eigenen Meinung zu überzeugen. Ja, dann findet mich der halt scheiße, ist alles okay und ich mache weiter und freue mich an denen, die mich nicht scheiße finden.
Ja, glaube ich. Weil du gemeint hast, man darf es nicht deswegen machen, weil man das Gefühl hat, das bringt viele Follower oder viele Likes.
Ja.
Was ist das Kriterium für dich? Gibt es sowas wie Intuition oder so, wo du dir denkst, das wäre das Richtige jetzt?
Meinst du Themen her, von was
Themen ich Themen oder, mache? Eben, also du hast mir ja schon einmal erzählt, du schaust sehr viel auch, du kriegst teilweise auch Videos geschickt von Freunden und so weiter, die meinen,
von Followern auch viel.
Wirklich?
Ja, okay. Doch. Auf Instagram kriege ich viele Videos auch geschickt.
Okay. Ja. Und die meinen dann, du könntest doch so was Ähnliches auch machen und du schaust dann, wie das, ich sage jetzt einmal so, jetzt bin ich der Coach, ob das mit dir in Resonanz geht, so ein Video, ob's zu dir passt sozusagen und machst das dann
oder nicht? So in der Art. Also ich schaue, wie gesagt, selber viel und ganz viele Videos, wie soll ich sagen, wenn man jetzt Mann-Frau-Themen macht oder Beziehungsthemen oder Vater-Sohn-Geschichten, es hat jeder ungefähr dieselben Themen. Also du wirst das Rad nicht neu erfinden. Das ist auch nicht der Anspruch. Weil ich sage jetzt einmal, wenn wir beide jetzt einen vorgegebenen Text, der nicht von uns kommt, vorliest, ich lese vor, du liest vor, dann wird es Leute geben, die sagen, beim Bauer habe ich überhaupt nichts gespürt. Aber wie der Schöller das gelesen hat, das hat mich irgendwie in der Seele berührt. Obwohl wir exakt dasselbe gelesen haben. Deswegen glaube ich schon, dass wenn es auch Videos gibt, es sind von mir auch schon genug Videos, und ich würde es gar nicht kopieren nennen, sondern es ist einfach auf seine Art dann neu interpretiert, das Grundthema. Ja? Wenn ich jetzt ein Video von dir sehe und du redest gerade über, weiß ich nicht, jeder hat beim Einkaufen 15 Plastiksackeln dabei und dann kaufst du erst das 16. anstatt dass du eins von dir nimmst. Das ist, glaube ich, eine Situation, die viele Leute kennen. Und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich das für mich umsetzen? Würde ich jetzt zum Biller fahren und das dort drehen oder drehe ich das irgendwie daheim mit Greenscreen? Also es es sind dann schon einige Überlegungen auch technischer Natur, weil oft bist du irgendwie beschäftigt, bis 20 Uhr weißt, okay, heute solltest du noch ein Video drehen für den Algorithmus, unter Anführungszeichen, weil der schon eine gewisse Regelmäßigkeit von dir gerne hätte, damit du auch noch deine Reichweite behältst. Und ja, dann fangst du halt schon an zum Überlegen, ob du jetzt noch ins Auto setzt und irgendwie eine Stunde durch die Gegend fährst oder ob du sagst, du machst irgendwie was Einfacheres, was du drehen kannst. Ne? Mhm.
Was ist so eine übliche Frequenz, die der Algorithmus verlangt?
Naja, man sollte, wenn es sich irgendwie ausgeht, das habe ich eine Zeit lang gemacht, jeden Tag ein Video posten.
Wirklich wahr?
Ja, Stories, wenn es geht, mehr. 3 bis 5 Stories pro Tag hätten die gerne, aber das ist natürlich.
Ja, okay.
Für mich ist ja nur die Untergrenze relevant, wo du dann quasi abgestraft wirst. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, du postest jetzt 2 Wochen nichts, dann postest du wieder was und es sehen 700 Leute, dann ist das für mich im Schnitt wenig, weil halt meine Videos jetzt im Schnitt so, ich weiß nicht, auf Instagram sehen es 15.000, 20.000 jedes Video und auf TikTok, ja, um die 10.000. Das ist jetzt weniger auf TikTok sogar, lustigerweise. Mhm. Und du kannst nichts machen. Du kannst einfach nur posten und weitermachen. Ja,
ja, verstehe. Und das weiß man, dass das so ist. Ich habe schon mit mehreren gesprochen und alle sagen Ähnliches. 5 Stories und ein Reel pro Tag ist natürlich viel. Ne? Das ist, man kann schon sagen, mehr. Es ist fast schon ein Vollzeitjob, oder?
Genau. Ja. Aber muss jeder für sich die Mischung finden aus, also ich möchte nur was posten, wenn ich auch glaube, dass das für mich selber ein kurzer Lacher wäre. Jetzt auch, wenn ich irgendwas in meiner Story teile oder so, natürlich macht man das als Kabarettist auch so, dass man dann seine Termine teilt und die Auftrittsdaten teilt, das ist dann nicht unbedingt lustig. Da versuche ich halt dann irgendwie ein Gift dazu zu geben oder passende Musik oder irgendeine Story dazu zu erfinden, das halt immer eine Art Mehrwert bietet. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist für einen normalen Menschen, wenn du jetzt nicht dein normales Leben dokumentieren willst, dass du 5 Stories am Tag machst, weil du müsstest dir erzählen, hallo Leute, heute bin ich jetzt beim Einkaufen, jetzt habe ich mir die Wurst einmal reingekaut, jetzt stehe ich gerade im Stau, jetzt bin ich daheim, jetzt geht mir meine Frau gerade am Nerv und heute schlafe ich im Wohnzimmer. Super. Wo ich mir denke, das wäre noch relativ interessant.
Ja, aber das ist ja total. Erstens ist es ja oft tatsächlich so, dass man merkt, okay, jetzt wird es ein bisschen dünn, schön langsam. Ja. Ne? Und andererseits ist es halt schon so, dass, wie gesagt, wenn du das wirklich machst, ja, so, dann kommst du ja zu nichts mehr anderem. Also du musst ja dann wirklich Influencer sein. Du kannst ja dann nebenbei ja kaum mehr, ja nicht einmal mehr kreativ irgendwie großartig tätig sein, weil gerade das kreative Potenzial brauchst du ja für Stories und Reels. Wie war es bei dir? Wie hast du dann nebenbei nur ein Programm geschrieben oder hast du dann schon ein bisschen weniger gemacht zu der Zeit?
Also das auch. Also ich mache jetzt sicher weniger wie ganz am Anfang. Es ist aber für mich in einem Rahmen, wo okay, also der jetzt okay ist für mich, weil ich sage, es sind jetzt aktuell, glaube ich, alle zwei bis spätestens 3 Tage poste ich ein neues Video. Und das geht auch mit Programm schreiben und auch mit Auftritten. Das hält sich ja noch in Grenzen. Aber wenn ich irgendwann einmal 100 Auftritte haben sollte im Jahr, dann wird es natürlich so sein, stelle ich mir jetzt vor, dass die Reels eher oder die Stories eher eine Art Dokumentieren vom Tagesablauf ist. Ja? Dann werde ich halt einfach sagen, hey, so schaut's Backstage aus, jetzt mache ich gerade den Soundcheck, schaut's, wen ich da getroffen habe, schaut's mal, was da Lustiges auf diesem Schild steht in dieser kleinen Ortschaft. Ja? Dann geht's halt in die Richtung. Ja, und Reels muss man halt dann, also ich merke schon, dass es gewisse Formate gibt und es gibt auch Formate, die bei mir gut funktionieren, wo ich einfach sage, da brauche ich nicht großartig was, sondern da rede ich nur in die Kamera. Also gerade gestern habe ich wieder so eine Story, ein Reel gepostet, wo ich gesagt habe,
wo die Frau irgendwas sagt und du hast es nicht mitbekommen,
genau, oder war das? Wo die Frau mit mir das Gespräch startet mit, du hörst mir schon wieder nicht richtig zu. Und ich sage, das ist aber ein komischer erster Satz. Dann hat sie behauptet, dass sie schon seit 30 Sekunden was anderes geredet hat mit mir. Ne? Und das sind halt einfach Situationen, die standalone lustig sind. Ja? Und ich glaube, in dem Fall war da der Auslöser irgendein englischsprachiges Meme, was ich gesehen habe auf irgendeiner Meme-Seite. Also das habe ich auch nicht selber erfunden jetzt, Spoiler Alert, sondern habe ich dann einfach für mich adaptiert. Aber genauso, wie ich sage und genauso, wie ich es spreche und wie ich es betone und wie ich schaue oder dass ich das Wort Hanebüchen einbaue, habe ich eh falsch geschrieben, aber wurscht. Das ist halt dann lustig, ja? Weil sich Leute freuen und sagen, hey, Hanebüchen habe ich 3 Jahre schon immer gehört und jetzt freut es mich gerade. Mhm. Ja?
Du hast mir ja, so viel kann ich ja verraten, du hast mir ja schon einiges gezeigt, auch was Social Media, Reels und so weiter betrifft. Wie hast du dir die Social Media Skills angeeignet? Alles so Learning by Doing?
Es war ja schon Teil meiner Tätigkeit im Marketing. Also ich habe ja schon beim Billa quasi ein bisschen Social Media für Billa Rumänien und Billa Bulgarien und so weiter mitgemacht. Also da war es ja auch wichtig, dass ich zumindest gewusst habe, wie das Zeug einmal grundsätzlich funktioniert. Ja.
Hast du es mitgemacht oder generell gemacht? Habt ihr überhaupt keine Social Media Abteilung gehabt?
Nein, weil das war alles im Land. Im Land gab es jeweils eine Social Media Abteilung, aber die Social Media Inhalte mussten ja auf Bulgarisch sein für Billa Bulgarien und da kann ich Ihnen ein wenig vormachen. Was wir gemacht haben zentral in der Abteilung waren zum Beispiel Fernsehspots. Wir haben halt einen Fernsehspot gedreht, auf Englisch in die Länder geschickt und die Länder haben ihn dann übersetzt. Also unter, was, wie heißt das, nachvertont.
So ein Sprecher drüber gelegt. Ja. Okay. Genau. Ah ja. Das heißt, du hast ein bisschen was schon mitgebracht von der Marketingabteilung und.
Aber der Rest ist einfach durchs Tun. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ich habe dann irgendwann angefangen, auch ein Video zu machen und auf TikTok hochzuladen. Ich lade immer zuerst auf TikTok hoch, weiß nicht warum, das hat sich so ergeben. Und dann lade ich auf Instagram hoch. Und mir hat dann einmal ein lieber User geschrieben, kann ich mich noch erinnern, ich weiß leider nicht mehr, wer heißt, dass ich doch darauf achten soll, dass ich meine Videos, die ich auf Instagram hochlade, ohne dem TikTok Wasserzeichen hochladen soll. Weil da gibt es so ein TikTok-Symbol, was sich immer bewegt. Und Instagram erkennt das. Und wenn du das mit dem Symbol hochlädst, kriegst du ein Zehntel nur von dem Reichweite, was du normalerweise kriegen würdest.
Aber warum lädst du das, du lädst das ja nicht nur einmal von TikTok runter und dann auf Instagram hoch,
scheinbar oder? Scheinbar doch, weil ich habe dann immer, wenn ich ein Video auf TikTok hochlade, habe ich zwei Videos. Einmal das, was ohne Wasserzeichen ist und TikTok, ich dürfte irgendwo einen Haken gesetzt haben, TikTok hat dann quasi, ich habe dann immer in der Galerie als neuestes Video das, was ich gerade bei TikTok hochgeladen habe, mit Wasserzeichen. Und ich muss dann immer das zweite Video auswählen, nicht das erste.
Okay.
Genau, am Anfang habe ich halt nicht drauf geschaut und habe einfach das erste hochgeladen, weil ich nicht gewusst habe. Und das hat mir halt dann jemand gesagt und dann habe ich es besser gemacht.
Verstehe. Okay.
Ja, so das haben mir schon so zig Leute ganz viel gesagt.
Ja. Ah ja, das ist doch gut. Also die haben doch auch Leute etwas gesagt. Gibt's so eine Art Influencer-Community, bist du gut vernetzt mit anderen und tauscht sie euch aus?
Also gibt es sicher, aber ich bin sicher nicht Teil davon, weil, wie soll ich sagen, also ich war mal bei einem Festival eingeladen als Influencer, wo auch andere Influencer waren und ich habe einfach gemerkt, dass die das viel intensiver betreiben wie ich, auch viele Inhalte teilweise gepostet haben, wo ich mir gedacht habe, weiß ich nicht, wird sich wahrscheinlich bei mir nicht ausgehen für ein Video. Und die das einfach noch ein bisschen ernsthaft, also die haben dann zum Beispiel ein Video hochgeladen und wenn das nicht nach 10 Minuten eine gewisse Anzahl an Views hat, haben sie es auf privat gestellt und nochmal hochgeladen zum Beispiel, haben es umgeschnitten und nochmal hochgeladen. Das ist mir dann schon zu viel Aufwand, das tue ich mir nicht an. Wenn ich ein schlechtes Video mache und das erreicht keinen, dann stehe ich dazu, dann freue ich mich, dass da irgendwie 1500 Views steht und fertig, dann soll es abkacken, das Video, ist mir scheißegal. Ja.
Außerdem sehen die, weiß nicht, die 700 oder 7000, wie du gesagt hast, die sehen ja das und die sehen ja das andere dann noch einmal, das nervt ja irgendwann, oder?
Aber das nimmst du ja in Kauf, weil dann sagst du, verärgerst unter Anführungszeichen 700, weil vielleicht fällt eh dann nur die Hälfte auf, also 350 und erreichst aber dafür 15.000 neue, deswegen machen die das. Deswegen löschen sie es auch nicht, sondern stellen es nur auf privat. Das ist auch so ein weiterer Schmäh, weil das wird nicht abgestraft durch die Reichweite dann vom Algorithmus. Wenn du es löscht, dann, du sollst nichts löschen, das mag TikTok und Instagram auch nicht. Aber wenn du es auf privat stellst, sieht es auch keiner und du hast offiziell nicht gelöscht.
Dieser Algorithmus ist wie ein bisschen ein nerviger Erziehungsberechtigter.
Richtig, oder? Im besten Fall, ja. Also wie so ein ganzer nerviger Lehrer, der dich belohnen kann, der dich aber auch mit Freude abwatscht. Und TikTok ist auch völlig egal, wie groß du bist. Also ich habe auch schon mit Leuten über ein Eck erfahren, die haben irgendwie 2 Millionen Follower und TikTok dreht einfach den Account ab, das ist denen völlig egal.
Also wirklich wahr?
Ja, das ist okay. Du hast dann zwar schon einen Ansprechpartner bei TikTok, den du dann anrufen kannst oder anschreiben kannst, aber der sagt auch oft, ja, müssen wir schauen.
Ja.
Schauen wir mal.
Und wann war für dich dann der Punkt, wo du dir gedacht hast, jetzt wäre es eigentlich Zeit für ein Programm auf der Bühne?
Ach,
Oder hat es einen Auslöser gegeben oder hast du es eh schon immer vorgehabt? Sag mal.
Na, vorgehabt hätte ich's schon oft, wenn ich allein dran denke, mein erstes Referat in der Volksschule war irgendwas vom Lukas Resetaritz. Ich habe dieses Tanno und Wildo am Golfplatz oder so heißt das. Aha. Das habe ich damals nachgemacht. Das war mein, ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin, aber das hat auf jeden Fall scheinbar gezählt als Referat. Weil auch damals schon alle gelacht haben. Ich habe zwar, da gibt's ja diese Zeile, du weißt doch, dass ich lieber Tscheche, als dass ich Bälle haue in Löcher. Ich habe nicht gewusst als Kind, was Tschechern heißt. Ich habe nur bemerkt, dass die Lehrer darüber gelacht haben und das hat mich sehr gefreut. Also das war da so ein kleiner, ein kleines Zeichen, dass das lustig war und gut ankommen ist. Die Kinder haben wahrscheinlich gelacht, weil ich einen lustigen Hut aufgehabt habe oder so. Und die Frage, wann ist es ein Kabarettprogramm geworden? Ich war ja dann in dieser OF Comedy Challenge in der Fernsehserie.
Eigentlich hätte das von mir kommen müssen. Ich habe die natürlich beobachtet und da recherchiert und so weiter. Der erste Schritt war eigentlich, und du hast es ja selber schon gesagt, dass der ORF angerufen hat.
Der Herr ORF, genau, wie es der Herr Thüringer mal gesagt hat. Der Herr ORF ruft an bei mir.
Ja, genau. Und dich gefragt hat, ob du bei der Comedy Challenge teilnehmen willst.
Genau, ob ich zum Casting für eine Freitagabend-Hauptabendshow möchte. Und ich habe mir gedacht, die haben sich verhört oder verschrieben. Dann habe ich gesagt, wie sind sie auf mich gekommen? Und dann haben sie eben ein TikTok-Video von mir gesehen, das 1,9 Millionen Views hatte, mein erstes virales Video. Nach circa 1,5 Monaten, wo ich das betrieben habe.
Also, wirklich wahr?
Ja, man sagt so, nach 40 Tagen ist mehr oder weniger so die erste magische Grenze, wo man dann von TikTok ein Bussi bekommt, einen Push. Habe ich aber erst im Nachhinein erfahren.
Genau. Okay, und das nach 40 Tagen und das wievielte Video war es ungefähr? So?
Das 40.
Du hast, ungefähr. Du hast angefangen?
In 40 Tagen 40 Videos
wirklich? Gemacht.
Genau, okay. Ja. Wow. Mhm. Und da sagt man grob, da ist so ein bisschen ein Push, da belohnt dich TikTok dafür. Und wenn du halt zufällig gerade zu dem Zeitpunkt ein Video rausbringst, was halt auch inhaltlich das tragen kann, dann geht halt dein Video viral. Zumindest war es damals so, dass es so war. Ich habe es jetzt nicht als mein absolut bestes Video empfunden, aber das ist ja wurscht, das entscheiden ja die Leute und die haben es als bestes Video empfunden. Das hat der ORF gesehen, ich bin dann zu diesem Casting hingegangen, war bei mir im 23. Bezirk. Da waren viele Impro-Dinge dabei, also ich musste dann zum Beispiel einen kolumbianischen Drogendealer Drogen verkaufen als Neuling quasi und das war eben der Mr. Libby, unser Körpersprache-Coach. Und der hat da mit mir gespielt, den kannte ich damals noch nicht und es war sehr lustig, hat mir großen Spaß gemacht, habe mich da gleich sehr wohl gefühlt und dann haben sie mich irgendwann angerufen und haben gesagt, ich bin jetzt in dieser Sendung dabei. Und ich mir dachte, ja Wahnsinn, crazy, das gibt's ja gar nicht. Ne? Und dann war ich in dieser Sendung dabei, dann hat es eben Außendrehs gegeben, waren wir auf der Mahilferstraße, wo ich eben das Telefon von einem Fremden mir erschnorren musste und dann damit ein Auto für einen Bankraub bestellen musste, das war sehr unangenehm. Hat dann, ich habe glaube 20 Leute angesprochen, davon haben wir 3 oder so das Handy gegeben und davon haben 2 die Kamera gesehen von oben vom Balkon, wie wir runtergefilmt haben. Und die 3. hat es dann Gott sei Dank nicht gesehen und die haben wir dann auch genommen, die ist dann auch ins Fernsehen gekommen. Und dann war irgendwann zwischen dieser Show-Aufzeichnung und der Ausstrahlung war ein Monat Pause. Und in dem Monat habe ich eigentlich so weit mit meinem Chef geredet, dass ich gesagt habe, du, ich muss was machen.
Also du warst während der Zeit noch bei Billa.
Beim Jö-Bonus Club, genau. Da war ich noch dort. Und die haben das natürlich mitbekommen, haben sich auch gefreut, dass ich in der Sendung bin und haben das sehr unterstützt. Und irgendwann war halt der Punkt, wo ich dann, wo dann auch schon absehbar war, dass ich glaube 9.000 oder 10.000 Follower auf TikTok gehabt und 2.000 oder 3.000 auf Instagram. Aber man hat schon gesehen, es wächst alles sehr gut. Und ich habe halt dann meine Arbeit nur mehr zur Hälfte gemacht und die Social-Media-Arbeit auch nur zur Hälfte und habe mich dann ganz offen mit meinem Chef damals hingesetzt. Da war noch Homeoffice oder ich war gerade im Homeoffice, wir haben einen kurzen Call gemacht und ich habe einfach gesagt, du weißt das eh selber. Und er hat gesagt, ja, wann soll man denn die Papiere aufsetzen lassen? Und ich habe gesagt, so schnell wie möglich und 4 Tage später war ich draußen.
Wirklich?
Ja, vier Tage später, also die sind mir da sehr entgegengekommen. Ich habe noch 3 Tage lang irgendwelche Übergabelisten geschrieben und alles verlinkt und verknüpft und in Ordner abgelegt. Und dann war ich da weg. Und damit ich quasi bereit bin für den großen Ansturm, der jetzt kommen wird, der doch da sicher kommen wird jetzt, oder? Wird er denn kommen? Ja, ich sage mal so, Rudi, was glaubst du, ist er kommen oder ist er
nicht? Ja, man hört Verschiedenes bei so Castingshows. Meistens kommt er nicht. Ne?
Ja, er ist nicht gekommen. Ja, also da habe ich auch mit Manuel Dahl haben wir ein sehr schönes Programm darüber gemacht. Am Boden geblieben heißt wie unser Podcast, wo wir eben genau davon erzählen, dass wir sagen, wir haben glaubt, die Welt stürmt und bricht über uns herein und in Wahrheit ist gar nichts passiert. So war es dann auch, aber ich wäre bereit gewesen, also ich hätte die Zeit gehabt, weil Bürojob hatte ich ja keinen mehr, ich hätte die Zeit gehabt für den Ö3-Wecker, der hat aber leider nie angerufen.
Ja, ja. Aber trotzdem, es läuft irrsinnig gut bei dir. Und ja. Also es geht so kontinuierlich nach oben und das eigentlich doch relativ schnell.
Das kannst du besser beurteilen, aber danke, ja.
Ja, naja, das kann man, glaube ich, relativ objektiv sogar sagen.
Naja, die Followerzahlen gibt es, aber wie gesagt, da gibt es halt andere. Ich kenne auch welche, die in derselben Zeit 200.000 Follower haben. Also es ist immer relativ, aber du hast schon recht, die meisten haben weniger.
Das ja. Stimmt. Es gibt nur mehr eins, das wir noch nicht wirklich besprochen haben, nämlich du bist auf Instagram und TikTok der Heidelberg-Hugo.
Korrekt.
Und dein Programm spielst du als Michi Bauer.
Richtig.
Gibt es zwischen den beiden einen Unterschied?
Also meine Frau sagt, dass es einen Unterschied zwischen dem Bühnen-Michi Bauer und mir privat gibt. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was es ist, aber wahrscheinlich... ich rede wahrscheinlich genauso viel, aber ein bisschen gezielter auf der Bühne. So rede ich halt echt jeden Schaß, der mir gerade einfällt und habe wahrscheinlich längere Pausen dazwischen. Sie ist auf jeden Fall immer sehr froh, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich kurz mal andere Leute quäle, ja, mit meinem Geschwafel. Ob es einen Unterschied gibt? Naja, der Name ist ja nur deswegen so, weil ich im Online eben keine Accounts kriege mit meinem Allerweltnamen. Also als Michi Bauer kriegst du keinen Instagram-Account, wenn du nicht 17 Zahlen und 3 Rufzeichen dazwischen haben willst. Und deswegen, und dass das diese Verwechslungsgefahr auf der Bühne aus meiner Sicht nicht gibt, weil ich kenne jetzt keinen anderen Michi Bauer-Kabarettisten, brauche ich mich auch nicht Heidelberg-Hugo nennen und ich schäme mich ja auch nicht für meinen Namen, sondern da geht es ja einfach nur darum, leichte Merkbarkeit und Michi Bauer. Sollen Sie sich Markus Huber merken, ist auch okay. Das ist irgendein mit normalen Namen halt, ne?
Michi, du kommst, wie es so schön heißt, aus der Privatwirtschaft. Was war der unangenehmste Job, den du jemals gemacht hast?
ich glaube, es war die Führung in den Werken, wo ich nicht gewusst habe, über was ich rede. Ich glaube schon.
Das war so unangenehm dann für dich?
Es war sehr unangenehm, weil ich hasse es, wenn ich was erzählen muss, von dem ich entweder nicht überzeugt bin oder mich nicht auskenne.
Okay. Und was war es in dem Fall? Warst du nicht überzeugt oder hast du dich nicht ausgekannt?
Ich habe mich nicht ausgekannt und bin überhaupt nicht überzeugt gewesen, dass ich der Richtige bin. Die haben aber Assistent der Geschäftsführung so ausgelegt, dass wenn der Chef nicht da ist, bin ich der Chef und deswegen mache ich das.
Okay.
Und vor allem, ich habe immer geglaubt, dass alle anderen das ja eh schon wissen, weil die sind ja Profi-Heiselverkäufer und wenn ihr Heisel verkauft, dann weiß ich ja, wie es gemacht wird und ich, der 23-jährige Bub, erzähle ihnen jetzt, wie das wirklich gemacht wird, absoluter Blödsinn, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Gibt es irgendein Projekt, mit dem du mal so richtig gescheitert bist und was hast du daraus gelernt?
Mit dem Allermeisten bin ich gescheitert. Ich habe einmal versucht, T-Shirts online zu verkaufen. Ich habe einmal versucht, ein Produkt auf Amazon zu verkaufen, habe eine GmbH gegründet, die ich schließen muss und so weiter. Also da gibt es ganz viele, viel mehr.
Das klingt nach so einer amerikanischen Start-up-Geschichte.
Genau, aber halt alles mit One Man und ein paar Tausender versenkt dabei. Aber immer schön. Was war der zweite Teil der Frage, was ich daraus gelernt habe?
Ja, hast du irgend so ein Learning im Allgemeinen?
Learning im Allgemeinen ist, es war ja im Grunde alles ein Weglaufen von dem, was ich jetzt eigentlich machen soll und mein Learning ist, es kommt dann eh, wie es kommen soll und das habe ich gerne als Lehrgeld und auch als Zeit. Es hat es einfach gebraucht, damit ich jetzt das machen kann.
Okay. Wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst?
Du.
Ja. Bist du nett zu dir, so im inneren Dialog?
Ich werde immer netter, ich arbeite dran. Also ich war lange Zeit sehr ungut zu mir Und ich gebe mir Mühe und auch mit meiner Frau durch die Gespräche, es wird immer besser. Also ich versuche immer öfter mit mir wie mit meinem besten Freund zu sprechen.
Genau, das sagt man ja, so soll man es ja machen.
So sollte man sein, aber ganz wenige machen es und das ist auch harte Arbeit, weil man ist oft mit sich am allerkritischsten.
Ich finde auch, es ist Arbeit, oder?
Finde
ich
nämlich harte Arbeit, ja.
Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst?
Ich schaue mir, wie du es ja vorher gesagt hast, auf TikTok sehr viele Videos an. Da rutschen aber auch manchmal vernünftige Videos mit hinein, also von Leuten, die sich sehr gut auskennen und die auch auf dieses Thema spezialisiert sind. Und dann schaue ich halt oft auch manchmal gescheite Videos und die empfehlen einem natürlich, zu sich selber nicht zu hart zu sein und mitfühlend und liebevoll, wenn man es zu anderen ist, auch zu sich selber zu sein. Und das ist oft das Schwerste.
Nutzt du diese Kommentarforen im YouTube? Schreibst du Kommentare?
Ja.
Ja?
Ja. Also ich schreibe selber, man muss dazu sagen, ich bin ein bisschen selektiver geworden. Also wenn ich jetzt Videos sehe, die mich stark emotional aufregen auch, es gibt ja viele Videos und Themen, die einen dann aufregen, dann halte ich mich sehr oft zurück, dass ich nicht als Heidelberg Hugo irgendwas Orges kommentiere, aber ich habe auch kein Zweitprofil, also ich schreibe jetzt nicht irgendwelche Orgensachen als Stephen Palmer 21 Rufzeichen, sondern wenn ich unterwegs bin, bin ich als Heidelberg Hugo unterwegs und dann stehe ich auch dazu. Also meistens schreibe ich nur irgendwelche Herzerl zu irgendwelche lieben Hunde-Videos oder so.
Okay. Und schon mal so ein richtiges Hassposting gemacht?
Nein. Weil ich das, ich finde das nicht gut. Ich mag das nicht. Ich glaube, wir haben entweder in der Pause oder vorher drüber gesprochen, es bringt oft nichts, jemanden, der ignorant und engstirnig ist, davon überzeugen zu wollen, dass es besser nicht wäre, weil das ist wie wenn du chinesisch mit einem Hund oder mit einer Katze redest, die wird es halt einfach nicht verstehen.
Und du selber, wenn du, es gibt es ja, glaube ich, zumindest vereinzelt. Hast du schon mal Postings gelöscht, wann irgendjemand was Negatives schreibt?
Nein, also das mache ich auch nicht. Das Negativste, was mir bis jetzt jemand geschrieben hat, war, dass ich misogyn bin. Ich habe das googeln müssen, das heißt misogyn, ich bin frauenhassend oder frauenfeindlich. Was ich überhaupt nicht bin, habe ich mir nur gedacht, du kennst mich aber schlecht. Und dann habe ich da eigentlich nicht großartig diskutiert, weil das war... es war irgendein Video, was ich gestitcht habe, da wo ich was dazu gesprochen habe und das war, wie alle meine Videos, sehr wertschätzend und sehr lieb.
Hast du ein Lieblings-Emoji?
Immer wieder abwechselnd. Ich glaube, dass mein Lieblings-Emoji dieses italienische Handzeichen ist. Ich weiß nicht, wie du das...
okay.
Molto bene. Genau, dieses Zeichen. Also das finde ich sehr cool.
Okay. Also man könnte sagen, eine Teigtasche nach oben.
Ja, alle Finger berühren sich und zeigen in den Himmel, genau. Mhm. Und dann Handgelenk wippen.
Wann hast du das letzte Mal bei einem Film geweint?
Ich würde fast blind sagen, das letzte Mal, wenn ich einen Film gesehen habe. Ich weine fast bei jedem Film. Ja, die Schweine, die machen das oft so, dass man emotional berührt ist und ich bin der Paradetyp an emotionaler Berührbarkeit und da braucht es nur gehen, Kindern wird Unrecht zugefügt, irgendein Viech leidet, zwei Leute, die sich schon längst lieben sollten, lieben sich noch nicht und finden dann zusammen, ich bin das dankbarste Opfer für Weinen bei Filmen.
Schaust du generell viel?
Nicht so viel, wie ich wollen würde, weil ich oft, oft will ich was schauen und dann sehe ich den Trailer und dann denke ich mir, da jetzt doch 1,5 Stunden. Man wird schon ein bisschen, wie nennt man das, dass man so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, man wird so ein bisschen über...
Goldfischig.
Goldfischig, genau, das bin ich auf jeden Fall. Ich tue mir schwer, mich 2 Stunden wirklich auf was zu konzentrieren.
Schon mal beim Trailer geweint?
Ich glaube nicht, nein, beim Trailer glaube ich noch nicht, weil sie es ja meistens nicht auflösen, die machen dich ja nur...
Richtig, ja stimmt. Ja. Was sagst du, wie trifft man eine gute Entscheidung?
Ich sag kalkuliertes Risiko, also so weit wie möglich aus dem Bauch heraus und aus dem Herz heraus, aber nicht blindlings. Mhm. Also am besten ist einmal eine Nacht drüber schlafen, wenn man einen lieben Partner oder eine liebe Partnerin hat, einmal nach einer Zweitmeinung fragen und dann auf sein Bauchgefühl hören. Wenn es ein Nein ist, und wenn es sich wie ein Nein anfühlt, mhm, tendenziell ein Nein. Ja. Und dann aber mutig sein dabei.
Mhm. Würdest du sagen, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Intuition?
Ist, auch da wird es immer besser. Je besser ich mit mir rede, mhm, je mehr ich auf mich höre, desto mehr. Ich bin, auch wenn es dann Fehlentscheidungen sind, darf man halt nicht böse auf einen selber sein. Ne? Da muss ja man auch sagen, du hast das mit dem Wissensstand, den du gehabt hast, nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Ist halt in die Hosen gegangen, kein Problem. Das nächste Mal entscheiden wir es wieder.
Yep. Ja. Vielleicht nur eine Frage dazu, was war die beste Entscheidung deines Lebens und wie hast du sie getroffen?
Sehr spontan und intuitiv. Meine beiden Kinder sind meine beste Entscheidung in meinem Leben. Und dass ich eine sehr liebe neue Frau habe, ist auch meine beste Entscheidung in meinem Leben. Weil das ist so ein bisschen der Schlüssel zu vielem anderen. Ich glaube, wenn man, es ist jetzt ein depperter Vergleich, aber so ein bisschen wie Schlafqualität, weißt du, da verbringst du mit dem Partner, verbringst du einfach sehr viel Zeit und auch der Freundeskreis verändert sich so ein Stück weit, ja. Und das Umfeld ist maßgebend, finde ich, für alles, für sehr viel im Leben, für die Qualität der Beziehungen, für die Qualität von dem, wie viel man sich traut, was man sich zutraut selber. Und das ist so ein bisschen ein Enabler, wie man so schön im Business Englisch sagt, ein Möglichmacher.
Ja, yep.
Genau. Und okay, das, finde ich, hat bei mir sehr viel verändert und deswegen war das eine gute Entscheidung.
Ja, okay. Du sprichst ja in deinen Videos sehr viel über deine Kinder, beziehungsweise du spielst sie auch und da kommen immer diese berühmten Jugendwörter vor.
Ja.
Ich zähle jetzt ein paar auf und du musst erklären, was die bedeuten.
Ich kann alle.
Okay, geht schon okay. Los.
Ja. Cringe? Ja, cringe heißt unangenehm. Es ist peinlich.
Mhm. Random?
Wahllos.
Ja. Nice?
Ja, wenn etwas gut oder schön ist. Ist nice.
Oder? Oder so schön, wie dein gespieltes Kind immer sagt, Oidi.
Na, Oidi, genau.
Ja, so super.
Das ist so super. Das Leid ist wichtig in der Stimme. Ja, Oidi heißt, die ganze Welt ist gegen mich, so helfe mir doch jemand. Ja.
Was habe ich vergessen?
Viele.
Vieles, sag mal, was.
Ich werde
meine Liste ein bisschen erweitern.
Was mein aktuelles Lieblings. Ich mag Fly sehr gerne. Fly, so wie Fliegen.
Ja, ja. Das heißt?
Du siehst aber heute Fly aus.
Ja.
Ja, das heißt, du schaust gut aus, ne?
Okay.
Passt dir gut. Mhm. Dann gibt es noch Shish.
Shish?
Ja, Shish ist auch ein Ausdruck der Verwunderung und des positiven Bestaunens. Also wenn du reinkommst und ein neues Hemd an hast, dann kann ich sagen, wow, du schaust aber heute fly aus. Sheesh.
Okay.
Ja.
Okay. Kenne ich so eigentlich, zumindest, na, kenne ich eigentlich so nicht. Ich glaube, man kann es deuten, aber verwenden du es schon gar nicht. Mhm. Ja. Sagst du diese Wörter eigentlich so privat auch dann?
Nein, nur manchmal, wenn mein Sohn so. Also letztens, das kann ich erzählen, das war wirklich saulustig, da bin ich auch noch immer stolz drauf und da haue ich mich ab. Letztens sitzt er da am Esstisch und ich frage ihn, du, was ist denn los, was hast du? Und er sitzt ja immer da mit 1000 Tage Regenwetter, mit einer Laune, wo ich mir denke, nichts in deinem Leben rechtfertigt auch nur 5% von der schlechten Laune, die du jetzt hast. Du hast dein eigenes Zimmer, du hast ein Dach über dem Schädel, du hast genug zum Essen, du bist super in der Schule, hast deine Ruhe, kannst dich frei entfalten, hast liebe Freunde, alles. Ja, du müsst die ganze Zeit eigentlich die Sonne aus dem Hintern scheinen. Und dann sitzt er da, wie wenn er gerade im Steinbruch hakeln war, ja. Und ich sage, was ist denn los? Und er sagt, naja, eh nix, es ist eh nix. Und dann habe ich gesagt, es ist so hart, wenn man in Pakistan Fußbälle nähen muss, gell? Das ist ein Wahnsinn, du bist so traurig. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt lass mich in Ruhe jetzt. Ja. Und ich mir denke, hey, dann schau doch bitte nicht so. Wirklich, der geht so gut, schau doch bitte nicht, wie wenn es gerade 15 Stunden Schwerstarbeit geleistet hättest. Ja. Also es ist wirklich lieb. Das, sowas, das gönne ich mir dann manchmal. Aber er weiß, dass ich ihn sehr, sehr liebe und er liebt mich, glaube ich, auch und ist auch sehr stolz auf mich. Und ja, also ist ein Fürsprecher und ein Fan, so wie ich von ihm auch ein Fan bin.
Cool. Wenn du ein Facebook- oder Instagram-Posting vom schönsten Tag deines Lebens machen müsstest, wie würde das Posting aussehen?
Ich wäre wahrscheinlich aus dem Krankenhaus bei der Geburt eines meiner Kinder.
Mhm. Was würdest du dazu schreiben?
Ein Splitscreen. Schön, dass du da bist, mein Schatz. Ich liebe dich jetzt schon mehr als alles andere auf der Welt. Das wird auch immer so bleiben.
Wow.
Ja. Mhm. Eltern halt, weißt du, cringe. Ja, cringe. Typische Cringe. Oh mein Gott, Alter. Hat er das gerade wirklich gesagt? Das ist so unfair gemein.
Ja. Wenn wir schon bei Freund, bei deinem besten Freund waren, angenommen, du würdest mit deinem besten Freund ein Café aufmachen, mhm, wie würde es dort aussehen und was würde es dort Besonderes geben?
Ich glaube, es wird da ziemlich gemütlich aussehen, weil mir wäre das sehr wichtig, dass es gemütlich ist, aber natürlich nicht so, dass die Leute umeinander lungern, weil das muss ja ein Geschäft, muss auch noch, muss auch noch genug Umsatz da und genug Drehung drinnen haben. Und was war die zweite Frage, was würdest du da Special geben?
Ja, was
wäre das? Dönerkebab, was halt gibt in einem normalen meiner Cafés, ne? Da gibt es einen leibenden, veganen, mit Fleisch Dönerkebab.
Okay.
Also kann man beides sich aussuchen, A oder B. Mhm. Aber zum Kaffee dazu, weißt du, statt diesem Keks, was es immer gibt, gibt es ja einen kleinen Kebab, mhm, kannst du auch einen größeren bestellen, super.
Okay.
Mörderkonzept.
Ja, ja, voll.
Das, das und so beste, halt im 16. wäre es halt.
Genau, ja. Das Beste aus beiden Welten, das beste Getränk, richtig, und das beste Essen.
Richtig, mein Sohn hat einmal gesagt, das müssen wir schauen, dass wir es patentieren lassen, er möchte erfinden Kebab-Chichi. Das Beste von Kebab und Cevapcici, das muss da mal geben, bitte.
Ja,
bitte macht irgendwie ein Kebapcici und lad's mich zur Eröffnung ein. Ich bringe den Buben mit, der hat das erfunden.
Sehr cool. Ja. Ich komme auch.
Mhm. Ja, Rudi kommt da. Mit einem guten Kaffee. Hm?
Ja, warum nicht? vielleicht einmal noch zurück zu deiner Zeit in der Privatwirtschaft. Ich habe mir extra für dich was herausgesucht, nämlich Fragen aus Bewerbungsgesprächen. Mm. Du musst dir, glaube ich, hoffentlich nie mehr wieder zurück, aber trotzdem ein paar so Fragen, die zum Teil sehr kurios sind, mm-hmm, aus Bewerbungsgesprächen. Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie und warum?
Ich wäre ein Heidelbär, weil es einfach so auf der Hand liegt. Nein, ich glaube, ich wäre ein ziemlich gemütliches Tier, irgendwas Panda-artiges oder großer Bernhardiner oder so. Irgendwas, was halt so, mm-hmm, groß, aber friedlich.
Ja?
Ja.
Ja. Passt auch gut, ja, mhm, auf jeden Fall. Mit welchen Spielzeugen haben Sie als Kind gespielt?
Viel Lego und Tipkick. Weiß nicht, kennst du noch Tipkick?
Ja, doch, das ist so Fußball.
Das war Fußball. Super.
Ja, das habe ich nie so gespielt. Ich habe eher so normal
gewutzelt.
Ja, genau.
Ja, aber viel
nicht besonders.
Viel Lego, mhm, kein Playmobil bitte. Das waren immer die, das sind gehaut worden bei uns.
Wirklich?
Das Playmobil, nicht sicher.
Das ich habe Playmobil super
gefunden. Du hast Playmobil.
Ja, ich meine, so viel habe ich nicht gehabt, aber naja. Was ist so ein Playmobil so, jetzt sage ich immer
Cringe. Naja, das waren nur die, also das waren die totalen Eigen, also ich weiß schon, dass ich das jetzt so umreiben muss, aber das waren die totalen Eigenbrötler.
Ja, aber das ist doch viel natürlich eigenbrötlerischer, wenn man sich alles so selber Stopsi für Stopsi.
Ich weiß nicht. Das waren die Leute, die dann auch irgendwie, ich weiß nicht, was hat es denn dann noch so gegeben? Also es war dann der Nintendo und der Super Nintendo und dann hat schon Sega Mega Drive. Hast du den Sega Mega Drive gespielt?
Nein.
Ach nein, das hast du gehabt, den Neo Geo?
Nein. Ich habe so viel gehabt, an Commodore
64. Ja, na gut. Das war schon danach, den habe ich auch gehabt.
Ja,
aber okay, die Amiga-Leute waren auch komisch, oder?
Ja, ein bisschen.
Commodore, und dann ist man gleich gesprungen auf einen 386er, ne? 486er, Pentium 60, Pentium 90.
Okay.
So ist dann aufgegangen, ne?
Interessant. Ja,
das war rasend.
Da war ich dann schon immer so richtig dabei.
Aber hast du gespielt eigentlich beim Nintendo? Hast du das Spiel gekannt mit der Matte, wo man laufen hat können und auch mit der orangenen Pistole, dieses Attack Hunting, die Enten
anschießen? Nein, aber ich habe auch nicht so
Kracher.
Das wirklich war, ich habe aber generell nicht so viel
gespielt. Ich habe nur eine Freundin gehabt in Ganzalt Erla. Eine. Da bin ich immer runtergegangen in den ersten Stock, nur wegen dieser Matte.
Wirklich
war. Ja, dass du die Schuhe rausziehen müssen mit den Socken, dann bist du links, rechts, springen. Hopp, dann bist du schon gesprungen. Und dann hat es nachher noch das mit den Enten ausschießen, mit der
Aber mit die Matte hat das übertragen.
Ja, und die war angesteckt.
Nein, das damals war, schon.
Ja, was glaubst du, warum das nur einer gehabt hat? Ja. Das war wahrscheinlich sauteuer. Das hat gekostet, weiß ich nicht, 4.000 Schilling wahrscheinlich gefühlt.
Ja, wahrscheinlich.
Diplomatentochter hat die jetzt gehabt. Mhm. Die waren eh schon reich.
Okay.
Ja. Mhm. Aber zu deiner Frage, ich wollte das jetzt nur noch mal klarstellen, ich mag den Rudi, auch wenn er früher mit Playmobil gespielt hat und habe keinerlei Gewaltfantasien ihm gegenüber. Lego ist cool und Playmobil ist auch fast genauso cool. Oder?
Ich sehe es nicht so. Nein, ich sehe es einfach nicht so. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Warum Playmobil, wo man das auspackt und alles ist fertig?
Ja, das ist irgendwie für
das, ist, das was an dem.
Die waren überfordert, dass sie es selber zusammenbauen, glaube ich, die Leute, was?
Nein, eben nicht. Du sagst ja, man ist komisch, man ist introvertiert, wenn man mit Playmobil spielt, aber es ist doch viel introvertierter und viel so nerdiger, komischer, wenn ich mich mit so tausende Steine irgendwo hinsitze und dann baue ich irgendwas zusammen, wenn ich es fertig haben kann. Das mache ich über den Schachtel aus, oder? Und ihr denkt mir im Bau, ich bin ein vernünftiger Mensch, zieht das aus und fertig ist. Nein, ich bin cool, ich sitze in der Ecke.
Ich bin cool, ich sitze noch 8 Tage, bevor ich spielen kann damit. Ja, natürlich, ja. Ist doch super. Ja, also ich weiß nicht, dann einigen wir uns, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ist doch schön.
Jetzt
ist der Podcast aus. Tschüss.
Ja, genau. Nein, es gibt sogar eine Frage dazu aus Bewerbungsgesprächen, nämlich, was ist wichtiger, Dissens oder Konsens?
Auf jeden Fall Dissens. Auf jeden Fall, weil man muss sich ja einig sein und vor allem, wie gehst du um im Dissens? Wenn man sich uneinig ist, kann man trotzdem noch respektvoll sein zum anderen und sagen, du, ich mag dich, geh mal Bier trinken, auch wenn wir uns da uneinig sind. Das haben die Leute ein bisschen verlernt, aus meiner Sicht.
Sehr
in der
gut.
heutigen Zeit. Weil Sehr Konsens gut. ist leicht. Wenn wir beide Michael Jackson gut finden, dann kannst du mal leicht gut finden. Aber Dissens?
Ja. Aber glaubst du, würde man die aufgrund dieser Antwort einstellen?
Nein, weil die meisten sind halt so, dass sie überhaupt nicht das überhaupt nicht mehr können.
Ja,
und die wollen immer nur Konsens. Aber die ganze Welt besteht ja nicht aus dass wir alle einer Meinung sind. Ich glaube, die Welt kommt nur weiter, wenn man vernünftig miteinander spricht, aber auch unterschiedlicher Meinung sein darf.
Das ist richtig, ja. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich hoffe ein besserer, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass ich noch immer auf der Bühne stehen darf. Ich hoffe, dass ich noch immer online Leute zum Lachen bringen darf. Und dass ich, dass ich gesund bin und dass alle in meinem Umfeld glücklich sind. Das würde ich mir wünschen.
Meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Ich glaube, sowas wie ist nicht eh wurscht am Ende des Tages. Also ich glaube, wir machen uns ganz oft Sorgen über Dinge, die eigentlich wurscht sind am Ende des Tages. Und weil ja dann meine Memoiren eigentlich auch wurscht sind, ne? Weil irgendwann liegen wir alle irgendwo und rotten vor uns hin. Und insofern würde ich das eigentlich als ganz guten Titel, sich selber nicht so ernst nehmen. Was ist, wenn der Chef dann sagt, dass man nicht mehr, es ist eigentlich wurscht, weil der Chef ist genauso ein Würstel wie alle anderen und jeder kennt sich nicht aus und alle haben Sorgen. Insofern, das wäre so der Titel von meinem Buch. Und ich hoffe, dass es viele, gibt es das jetzt schon, ist es rausgekommen oder? Das ist eine fiktive Idee jetzt, ne? Weil sonst hätte ich gesagt, kauft das Buch, Leute.
Michi, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich wollte mich auch noch herzlich bedanken für, es ist mir eine große Ehre, ich habe irgendwann vor einem Dreivierteljahr gesagt, irgendwann schaffe ich es auch in die Pension Schöller und heute habe ich es schon geschafft und reihe mich ein, bitte, wäre ich bald in einen Atemzug genannt mit der Gabi Hiller und mit dem Philipp Hans, also das ist ja irre, das musst du dir vorstellen einmal.
That's life.
Ja, wenn mich irgendwann der Thomas Breziner sagt, dass er mich kennt und er stolz und froh ist, dass ich früher die Knickerbocker Bande gelesen habe, dann weiß ich habe es wirklich geschafft. Das wollte ich nur sagen. Danke auf jeden Fall für alles.
Es kann nicht mehr lang dauern, ganz sicher. Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder Kuhmilch?
Das ist das zweite, gar nicht sagen brauchen. Kuhmilch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Brot oder Gebäck?
Brot.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Stadt oder Land?
Boah, immer mehr Land.
Fahrrad oder öffentlich?
Auto.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Barfuß oder Lackschuh?
Barfuß.
Reich oder berühmt?
Reich.
Publikum oder Follower?
Publikum.
TikTok oder Instagram?
Instagram.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Eisbecher oder Tüte?
Ich esse immer einen süßen Becher, also beides. Eine Tüte, aber groß.
Kino oder Couch?
Couch.
Chips oder Popcorn?
Popcorn.
Arthouse oder Blockbuster?
Blockbuster.
Barbie oder Oppenheimer?
Oppenheimer.
Hast du beides gesehen?
Keines von beiden.
Ah ja.
Aber was würde ich mir eher anschauen? Mhm. Oppenheimer.
Ja. Disney oder Marvel?
Marvel.
PlayStation oder Xbox?
PlayStation.
Neujahrskonzert oder Vierschanzentournee?
Vierschanzentournee.
Klavier oder Orchester?
Boah. Ich sag Orchester.
Beatles oder Stones?
Stones.
Taylor Swift oder Billie Eilish?
Billie Eilish.
Schweizer Haus oder Riesenrad?
Schweizer Haus.
Zuckerwatte oder Langosch?
Langosch.
Mit Koriander oder ohne?
Ohne, um Himmels Willen.
Cola Zero oder normal?
Ist auch nichts mehr sagen brauchen. Cola Zero, bitte.
Weniger ist mehr oder mehr ist mehr?
Mehr ist mehr.
Auswandern oder ein Café aufmachen?
Ein Café aufmachen.
Regeln beachten oder Regeln brechen?
Eher brechen.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Weg von der Gefahr.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Gedanken lesen können.
Fliegen können oder unter Wasser atmen können?
Fliegen können.
Lügen haben kurze Beine oder Lügen machen schlanke Beine?
Lügen haben kurze Beine, auf jeden Fall.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Naja, eigentlich in der Bewegung, aber bei mir eher in der Ruhe.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Boah, die ist die schwerste. Liebe muss sein, Liebe mit Liebeskummer.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit.
Balkon oder Freibad?
Balkon.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Früh gehen, spät kommen, früh gehen.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischoeller.at.